40 Tote bei einem Brand in einer Bar in der Schweiz. Ausgelassene Champagnerfeier, die dann zum Inferno wird. Sprühfontänen entzünden die Deckenverkleidung und binnen Sekunden steht der ganze Raum in Flammen. Könnte so etwas auch bei uns passieren? Wie sicher sind Diskotheken, Bars und Kneipen im Waldecker Land? Das klären wir in dieser Folge. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Lokalrunde, dem Podcast der Waldeckischen Landeszeitung mit den Themen, die Waldeck bewegen. Du hörst Folge 35 vom 27. Januar 2026. Mein Name ist Dennis Schmidt. Ich bin Gastgeber in der Lokalrunde und Redakteur in der Lokalredaktion in Korbach. Die weiteren Themen dieser Folge. Der Verkauf des Kurhauses Bad Wildungen muss neu ausgeschrieben werden. Die Arbeitslosenzahlen steigen, doch der regionale Arbeitsmarkt zeigt Resilienz. AfD und Linke treten bei den Kommunalwahlen in deutlich mehr Orten an. Edertal muss die Grundsteuer drastisch erhöhen. Das Land ließ keine Wahl. Die Gemeinde kassiert dafür fast 10 Millionen Euro für Glasfaser. Und Edeka Altwildungen plant einen riesigen neuen Markt. Und der Windpark Matzenhöhe geht in den Bau. Die gute Nachricht, nach 30 Jahren Spendensammeln erklingt die neue Orgel in St. Marien Korbach. Los geht's. Stell dir vor, du feierst Silvester in deiner Lieblingsbar. So lange ist das ja jetzt noch nicht her. Die Stimmung ist ausgelassen, überall Musik, Lachen, Anstoßen aufs neue Jahr. Und plötzlich Flammen an der Decke. Und dann bricht Panik aus. Menschen drängen zum Ausgang. Rauch, Hitze, Chaos. Genau das ist in der Neujahrsnacht in Crans-Montana in der Schweiz passiert. 40 Menschen haben diese Katastrophe nicht überlebt. 116 wurden verletzt, viele davon schwer. Die meisten Opfer, junge Leute, die nur feiern wollten. Diese Tragödie hat auch hier bei uns im Waldecker Land viele Menschen aufgerüttelt. Ist sowas bei uns denkbar? Wie steht's um den Brandschutz in unseren Clubs, Discos und Bars? Und wer trägt eigentlich die Verantwortung dafür, dass wir sicher feiern können? Diesen Fragen gehen wir heute nach und werfen dabei einen Blick auf die Situation direkt vor unserer Haustür. Was ist passiert? Also erstmal zu den Ereignissen in der Schweiz, die diese Diskussion überhaupt erst ausgelöst haben. In der Bar Le Constellation im noblen Skiort Crans-Montana war die Hölle los, im positiven Sinne. Silvester, hunderte Gäste, ausgelassene Stimmung. Und dann gegen 1:30 Uhr morgens hielt jemand eine Champagnerflasche mit Sprühfontänen nach oben. Du kennst das vielleicht, diese Wunderkerzen, die an Flaschen befestigt werden und Funken sprühen für kurze Zeit für Glamour sorgen sollen. Doch die Fontänen kamen der Decke zu nahe und die Decke war mit Polyurethan-Schaumstoff verkleidet, einem Material, das eigentlich in Gastronomiebetrieben verboten ist, weil es hochentzündlich ist. Innerhalb von Sekunden stand die gesamte Decke in Flammen. Es kam zum sogenannten Flashover, einer schlagartigen Brandausbreitung, bei der sich alle brennbaren Gase im Raum gleichzeitig entzünden. Temperaturen von über 1000 Grad entstanden in kürzester Zeit. Das Schlimmste, die Bar lag noch im Untergeschoss und es gab faktisch nur einen Fluchtweg, eine schmale Holztreppe nach oben. Für 150 Menschen oder mehr, die sich dort aufhielten, war das eine tödliche Falle. Ein zweiter Notausgang war zwar vorhanden, aber offenbar verschlossen. Menschen versuchten verzweifelt, sich gegenseitig die enge Treppe hochzuziehen, einige schlugen Fenster ein, um zu entkommen, aber viele schafften es nicht. Die Ermittlungen laufen noch. Eins steht aber schon fest: In der Bar Le Constellation wurden zwischen 2020 und 2025 keine regelmäßigen Brandschutzkontrollen durchgeführt, obwohl diese eigentlich jährlich hätten stattfinden müssen. Frühere Kontrollen hatten bereits Mängel festgestellt, doch niemand hatte überprüft, ob diese behoben wurden. Ein fatales Versagen, bei dem sowohl Betreiber als auch Behörden Verantwortung tragen. Wie sieht es jetzt bei uns aus? Jetzt fragst du dich nämlich vielleicht, könnte so etwas auch bei uns im Waldecker Land passieren? Die kurze Antwort. Die Brandschutzvorschriften in Deutschland und speziell in Hessen sind deutlich strenger als in der Schweiz. Aber, und das ist ein großes Aber, auch bei uns hapert es an der Umsetzung. Schauen wir uns die Situation in Willingen mal an, dem Wintersport-Hotspot im Waldecker Land und weit darüber hinaus. Das Brauhaus in Willingen ist eine bekannte Adresse. Gerade wenn der Weltcup-Skispringen die Massen anzieht, feiern dort Hunderte und Tausende Gäste. Arndt Brühne, einer der Geschäftsführer, hat nach der Katastrophe in Crans-Montana sehr ehrlich zugegeben, diese Tragödie führt einem vor Augen, was wirklich alles passieren kann. Doch Brühne ist überzeugt, dass sein Lokal als Beispiel gut aufgestellt ist. Die Decke über eine Tanzfläche besteht zum Beispiel nicht aus brennbarem Material. Es gibt mehrere Notausgänge. Im Brandfall schaltet sich automatisch das Notlicht ein, die Musik wird darunter geregelt. Das System ist so konzipiert, dass die Gäste sofort optisch und akustisch merken, hier läuft was schief und ich muss reagieren. Solche Sicherheitskonzepte sind in Deutschland nicht optional, sie sind Pflicht. Versammlungsstätten wie Diskotheken unterliegen strengen Auflagen. Deckenverkleidungen müssen aus nicht brennbaren Materialien oder zumindest schwer entflammbaren Materialien bestehen. Rettungswege müssen breit genug sein und dürfen während des Betriebs nicht verschlossen sein. Bei größeren Veranstaltungen mit Pyrotechnik muss eben sogar die Feuerwehr vor Ort sein. Auf dem Papier klingt das alles ziemlich gut, aber jetzt kommt der Knackpunkt. Wer kontrolliert das denn alles? Da haben wir ein Problem. In Hessen sind für solche Kontrollen sogenannte Gefahrenverhütungsschauen, ein tolles Wort, vorgesehen. Die sollen laut Verordnung alle 5 Jahre durchgeführt werden, Anhaltspunkten für Mängel auch sofort. Das klingt erstmal nach einem ordentlichen Sicherheitsnetz. Die Realität sieht allerdings oft anders aus. Der Landkreis Weilig-Frankenberg ringt seit Jahren um Personal für den vorbeugenden Brandschutz. Karl-Friedrich Frese, der erste Kreisbeigeordnete, der hat das 2021 schon mal ganz offen zugegeben. Wir wissen, dass wir die Kontrollen derzeit nicht in ausreichendem Maß umsetzen können. Daher wird priorisiert. Kitas, Kliniken, Alten- und Pflegeheime sowie Hotels haben Vorrang. Bars und Diskotheken rutschen da auch schnell mal nach hinten. Eine für den Brandschutz geschaffene Stelle konnte erst nach 3-maliger Ausschreibung besetzt werden. Eine weitere Stelle musste erneut ausgeschrieben werden, weil keine geeignete Fachkraft gefunden wurde. Das zeigt, qualifiziertes Personal für den vorbeugenden Brandschutz ist rar. Und das ist kein lokales Problem, das zieht sich durch ganz Hessen. Die Stadt Darmstadt als Beispiel schreibt auf Anfrage der Hessenschau, aufgrund der personellen Ressourcen konnten in den letzten 5 Jahren nicht alle Bars und Diskotheken kontrolliert werden. Aus dem Landkreis Offenbach heißt es da, auch bei uns gibt es Rückstände, wir sind keine Ausnahme. Der Werra-Meißner-Kreis berichtet, eine Gefahrenverhütungsschau, da haben wir wieder das Wort, ohne Mängel gab es in den letzten 5 Jahren erst 3-mal. Das ist die unbequeme Wahrheit. Kontrollen finden zu selten statt. Und wenn sie stattfinden, werden fast immer Mängel festgestellt. Mal kleinere, wie abgelaufene Feuerlöscherprüfungen oder verkalte Brandschutztüren. Manchmal aber auch ernsthafte Probleme. Die Großdiskothek Apfelbaum in Heppenheim wurde 2019 zum Beispiel geschlossen, weil festgestellte Mängel nicht behoben wurden. Und manche erinnert sich vielleicht an Korbach und den ehemaligen Kartoffelkeller, der nach großer Ankündigung gar nicht erst öffnen durfte. Das Problem ist also real und lokal. Wer trägt jetzt also die Verantwortung? Man könnte natürlich sagen, typisch Behörden, die kriegen nichts auf die Reihe. Aber so einfach ist es nicht. Denn Brandschutz ist nicht nur Aufgabe der Kontrollbehörden. In allerletzter Linie sind die Betreiber verantwortlich. Und jetzt wird's interessant. Der Architekt Uno Kleiner aus Korbach, der das Willinger Brauhaus seit Jahrzehnten begleitet, bringt es auf den Punkt. Wenn der Brandschutz nicht funktioniert, bekommen sie keine Baugenehmigung. Schon bei der Planung müssen Fluchtwege, Brandschutzwände, Lüftungssysteme, Feuerlöscher, Rauchmelder einfach alles durchdacht und genehmigt werden. Das heißt, bevor überhaupt der erste Gast ein Bier bestellen kann, muss der Brandschutz stimmen. Zumindest auf dem Papier. Doch was passiert danach? Werden Notausgänge freigehalten? Werden Brandschutztüren nicht verkeilt, weil es gerade praktischer ist? Werden die Feuerlöscher regelmäßig geprüft? Wissen die Mitarbeiter, was im Ernstfall zu tun ist? In Willingen geht man noch einen zusätzlichen Weg. Die Freiwillige Feuerwehr macht regelmäßig Übungen in den Hotels und in anderen größeren Objekten. Gemeindebrandinspektor Jürgen Querl erklärt, wir fahren hin, machen Übungen, sodass wir im Einsatzfall auch ortskundig sind. Wenn Pyrotechnik zum Einsatz kommt, muss die Feuerwehr, wie ich gesagt habe, bereits vor Ort sein, bevor überhaupt irgendetwas passieren kann. Das ist präventive Sicherheit, die funktioniert. Aber solche Ansätze sind nicht überall Standard. Und hier liegt noch ein zentrales Problem. Brandschutz kostet Geld und Personal. Manche Betreiber sehen das als lästige Pflicht, statt als existenzielle Notwendigkeit. Und wenn Kontrollen ausbleiben, sinkt für einige die Motivation, dran zu bleiben. In Crans-Montana hat sich gezeigt, was passiert, wenn diese Verantwortungskette an mehreren Stellen reißt. Der Betreiber verwendete offenbar billiges, hochentzündliches Material. Es gibt keine ausreichenden Fluchtwege und die Behörden haben über Jahre nicht richtig kontrolliert. Und das Ergebnis ist am Ende eine vermeidbare Katastrophe. Was bedeutet das für uns? Also, was heißt das jetzt konkret für dich, wenn du am Wochenende in eine Bar oder einen Club gehst? Zunächst mal, Deutschland hat eines der strengsten Brandschutzsysteme weltweit. Die Vorschriften sind klar, die Anforderungen sind hoch. Wenn ein Lokal eine Betriebsgenehmigung hat, wurden zumindest die Grundlagen geprüft. Aber du kannst auch selbst hinschauen. Wo sind die Notausgänge? Sind sie beleuchtet und beschildert? Sind die Fluchtwege frei? Oder stehen dort Tische und Stühle im Weg? Sind Brandschutztüren geschlossen oder verkeilt? Diese kleinen Details können im Ernstfall Leben retten. Und ja, es ist irgendwie unangenehm, sich beim Feiern mit solchen Gedanken zu beschäftigen. Aber die Realität ist eben auch, Brandschutz ist keine Kleinigkeit. Die Menschen in Crans-Montana dachten auch nicht daran, als sie ins neue Jahr tanzten. Und dann war es zu spät. Gleichzeitig brauchen wir mehr Ressourcen für die Kontrollbehörden. Der Landkreis kämpft seit Jahren darum, Stellen zu besetzen. Das ist kein Luxusproblem, das ist eine Frage der öffentlichen Sicherheit. Wenn Kontrollen aus Personalmangel nicht stattfinden, öffnet das die Tür für Schlamperei und für Fahrlässigkeit. Und die Betreiber müssen verstehen, Brandschutz ist keine Bürokratieschikane, es geht um Menschenleben. Wer ein Lokal betreibt, in dem hunderte Menschen feiern, der hat eine Verantwortung, die über das Zapfen von Bier und das Verkaufen von Cocktails hinausgeht. Sicherheit muss an erster Stelle stehen. Immer. Die Tragödie ist ein Weckruf, nicht nur für die Schweiz, sondern für uns alle. Sie zeigt, dass selbst in reichen, gut organisierten Ländern Brandschutz nicht selbstverständlich ist. Dass Kontrollen nicht überflüssig sind, dass Verantwortung nicht an den Behörden hängen bleiben darf und dass jeder Einzelne, ob Betreiber, Kontrolleur oder Gast, dabei eine Rolle spielt. Im Walliker Land haben wir gute Strukturen. Wir haben engagierte Feuerwehren. Wir haben Betreiber, die das Thema ernst nehmen. Aber wir haben auch Lücken. Bei Personal, bei Kontrollen, bei der Durchsetzung. Diese Lücken müssen geschlossen werden. Denn die Frage ist nicht, ob etwas passieren kann. Die Frage ist, was wir tun, damit es nicht passiert. Das war's zu diesem Thema. Jetzt mein Aufruf, was ist deine Meinung? Hast du beim Feiern schon mal an Brandschutz gedacht oder darüber nachgedacht, ob im Notfall alles funktionieren würde? Diskutier doch mit uns, entweder auf unseren Social-Media-Kanälen, Facebook und Instagram unter dem Hashtag Lokalrunde oder schreib mir eine Mail, lokalrunde@wlz-online.de. Ich bin gespannt auf deine Perspektive. Und damit kommen wir zum Blick zurück in die Woche. Was war wichtig? Was ist passiert? Was hat das Waldecker Land bewegt? Und der erste Blick geht nach Bad Wildung. Der Verkauf des Kurhausgeländes dort, der muss neu aufgerollt werden. Zwar sind drei Gebote bei der Stadt eingegangen, doch keines erfüllt alle Kriterien der europaweiten Ausschreibung. Das größte Problem, die geforderten Referenzprojekte fehlen. Bewerber sollten drei vergleichbare Projekte mit mindestens 20 Millionen Euro aus den Jahren 18 bis 25 vorweisen können. Doch genau diese Nachweise konnte niemand erbringen. Die Stadtverwaltung führt das auf die Corona-Pandemie und nachfolgende Krisen zurück, die Großprojekte in Europa ausgebremst haben. Nun soll eine Neuausschreibung mit abgesenkten Anforderungen folgen. Künftig reicht ein Referenzprojekt ab 20 Millionen Euro aus den Jahren 15 bis 25 und auch Sanierung zählen. Die drei bisherigen Bewerber werden ermuntert, erneut einzureichen. Der Planungsausschuss empfiehlt das einstimmig. Die Stadtverordnetenversammlung entscheidet dann am 2. Februar 26. Wer sich beworben hat und woher die Interessenten kommen, darf die Stadt aus rechtlichen Gründen nicht verraten. Hätte man die fehlenden Referenzen ignoriert, wäre eine Klage wegen Verstoß gegen EU-Vergaberecht möglich gewesen. Und wir blicken in den Landkreis gesamt. Die Arbeitslosenzahlen sind da und die sind 2025 gestiegen. Weltpolitische Herausforderungen, hohe Zinsen, schwache Konjunktur, die haben Spuren auf dem regionalen Arbeitsmarkt hinterlassen. Dennoch steht der Landkreis im hessischen Vergleich noch gut da und belegt einen Platz am unteren Ende der Arbeitslosenstatistik. Besonders betroffen ist der Frankenberger Raum, wo Automobilzulieferer und Metallbetriebe unter der Wirtschaftskrise leiden. Doch es gibt auch positive Entwicklungen. Verloren gegangene Jobs im verarbeitenden Gewerbe werden anderswo kompensiert, vor allem in der Logistik und im Gesundheitsbereich. Die Diemelstädter Großlager, die schaffen neue Beschäftigungsmöglichkeiten. Bernd Wilke, Geschäftsführer der Arbeitsagentur, sieht positive Signale. Kurzarbeit wird aktuell seltener angezeigt. Die Zahl der Zeitarbeitsstellen wächst, meist folgen dem Festanstellung. Dennoch bleibt 2026 herausfordernd, sagt er. Einerseits müssen Firmen mit Fachkräften versorgt werden, andererseits brauchen Arbeitslose neue Perspektiven. 850 Personen sollen in qualifizierende Maßnahmen eintreten. Eine große wirtschaftliche Erholung können die Arbeitsmarktexperten allerdings noch nicht erkennen. Und wir bleiben mal beim Blick in den Landkreis. Am 15. März 26 wird in Waldeck-Frankenberg gewählt. Und die politische Landschaft, die verändert sich. Die AfD tritt in deutlich mehr Kommunen an als bisher. Bad Arolsen, Bad Wildungen, Frankenberg, Waldeck, Hatzfeld und weitere Orte haben die Partei neu auf ihren Stimmzetteln. Auch die Linke ist in mehreren Kommunen erstmals oder wieder dabei. Etwa in Korbach, Frankenau, Lichtenfels und Waldeck. Gleichzeitig verschwinden einige Gruppierungen. In Battenberg tritt die AfD nicht mehr an, in Gemünden die SPD, in Waldeck die FDP. Für den Kreistag kandidieren 8 Listen, darunter erstmals die Basis. In den 21 Stadt- und Gemeindeparlamenten zeigt sich ein gemischtes Bild. Manche Orte haben lebhafte Konkurrenz, in anderen dominieren Einheitslisten. Besonders in kleinen Ortsteilen gibt es oft nur eine Liste oder Partei. Und auffällig, in vielen Ortsbeiratswahlen herrscht Konsens statt Wettbewerb. Die Wahlausschüsse haben am 16. Januar getagt und die Listen alle offiziell zugelassen. Die Namen aller Kandidaten und Kandidatinnen werden in den kommenden Tagen als amtliche Bekanntmachung veröffentlicht und die WLZ wird in ganz verschiedenen Formaten umfangreich über die Kommunalwahl berichten. Wir blicken nach Edertal. Die Grundsteuerhebesätze, die steigen einheitlich auf 320%. Das hat die Gemeindevertreterversammlung mit 21 Ja-Stimmen bei 5 Enthaltungen beschlossen. Allerdings nicht freiwillig. Das Land Hessen hätte Edertal künftig 100.000 Euro an allgemeinen Zuschüssen gekürzt, wenn die Gemeinde die Grundsteuer B nicht auf mindestens 320% angehoben hätte. Das Land zwang die Gemeindevertreter zu dieser Entscheidung, waren sich alle im Parlament einig. Besonders drastisch fällt die Erhöhung bei der Grundsteuer B für bebaute Grundstücke aus. Von 190 auf 320%. Für 2025 hat die Gemeinde noch Bescheide mit dem niedrigen Satz verschickt. Nun flattern bald deutlich höhere Rechnungen in die Briefkästen. Die Anhebung bringt der Gemeinde 495.000 Euro Mehreinnahmen pro Jahr. Auch die Grundsteuer A für unbebaute Grundstücke steigt von 290 auf 320%, obwohl das Land hier eine Absenkung auf 245% zugelassen hätte. Die Verwaltung wollte aber einheitliche Zahlen. Ein FDP-Änderungsantrag für 245%, der scheiterte. Die Mehrheit argumentierte, die Mehrbelastung für alle Grundsteuer-A-Pflichtigen zusammen betrage nur 5.800 Euro jährlich. Und wir bleiben in Edertal. Edertal erhält 9,84 Millionen Euro Bundesmittel für den Glasfaserausbau. Bürgermeister Frederik Westmeier und Hauptamtsleiter David Zerbes nahmen den Förderbescheid in Berlin von Digitalminister Carsten Wildberger entgegen. Die Nationalparkgemeinde war eine von 40 Kommunen, die bei der feierlichen Veranstaltung offiziell bedacht wurden. Insgesamt bewilligte der Bund 536 Projekte aus 1,8 Milliarden Euro Fördermitteln. Edertal zählt zu den Regionen, wo Glasfaserausbau privatwirtschaftlich unrentabel ist. Zusätzlich zu den Bundesmitteln rechnet Edertal mit 5,74 Millionen Euro vom Land Hessen. Der Eigenanteil der Gemeinde beträgt 820.000 Euro. Ziel ist es, innerhalb von 2 Jahren ein leistungsfähiges Breitbandnetz im gesamten Gemeindegebiet aufzubauen. Im Idealfall startet der Ausbau 2027, sodass 2029 alle Edertalerinnen und Edertaler an schnelle Datennetz angeschlossen wären. In den nächsten Monaten stimmt sich die Gemeinde mit dem Land ab, schreibt europaweit die Bauleistung aus und vergibt die Arbeiten an geeignete Unternehmen. Erst danach kann ein konkreter Zeitplan für die Anschlussarbeiten herausgegeben werden. Schnelles Internet ist heute so wichtig wie Straßen und Schienen, das betonte Minister Wildberger nochmal. Wir bleiben im Süden des Waldiger Landes und gucken nach Alt-Wildungen. Am östlichen Eingang von Alt-Wildungen, da stehen große Veränderungen bevor. Der alte SB-Union und der bestehende Edeka-Markt, die werden nacheinander abgerissen. Und an ihrer Stelle entsteht ein deutlich größerer neuer Edeka-Markt mit integriertem Getränkemarkt. Die Verkaufsfläche wächst von derzeit 800 auf künftig 2250 Quadratmeter. Davon entfallen 1056 Quadratmeter auf den Verbrauchermarkt und 600 auf den Getränkemarkt. Der Planungsausschuss hat das Auslegen des geänderten Bebauungsplans einstimmig gebilligt. Die Stadtverordneten entscheiden am 2. Februar. Ursprünglich war geplant, den bestehenden Edeka zu erhalten und dort den Getränkemarkt unterzubringen. Doch das Bestandsgebäude ist nicht mehr zeitgemäß, etwa bei der Energetik. Deshalb kommt nun alles unter ein Dach. Zuerst wird der alte SB Union abgerissen. Auf dieser Fläche entsteht der Neubau. Erst wenn dieser eröffnet ist, wird der Altbau abgerissen. Die Fläche wird dann zum Parkplatz. Die Bauarbeiten beginnen erst, wenn der neue Herkulesmarkt in der Itzelstraße eröffnet ist. Mit beiden Edeka-Projekten ist dann die zulässige Obergrenze für Verbrauchermarktverkaufsflächen in Wildung erreicht, wie das geltende Einzelhandelsgutachten vorschreibt. Und jetzt schauen wir in die Region zwischen Meringenhausen und Twiste. Da gibt es auch Interessantes. Da ist nämlich der Baustart für den Windpark Matzenhöhe erfolgt. 4 neue Windenergieanlagen sollen künftig rund 18.000 Haushalte mit Strom versorgen. Der Energieparkentwickler UKA setzt dabei auf lokale Dienstleister, um die regionale Wertschöpfung zu steigern. Zunächst werden bestehende Wege verbreitert, temporäre Zuwegungen sowie Kranstellflächen errichtet. Im zweiten Quartal sollen die Fundamente und Betontürme entstehen. Im dritten Quartal folgen Anlieferung und Einbau der Großkomponenten wie Rotorblätter, Gondel und Stahlturmsegmente. Die Gemeinden Twistetal und Bad Arolsen profitieren finanziell. Sie halten zusammen jährlich rund 120.000 Euro aus der Windverstromung. Geld, das nicht dem kommunalen Finanzausgleich unterliegt und beispielsweise für Feuerwehrequipment oder Spielplätze genutzt werden kann. Der Baustellenverkehr soll möglichst nicht durch Wohngebiete führen, sondern von der B252 aus Twiste kommt ins Projektgebiet geleitet werden. Naturschutzmaßnahmen wie Ackerblühstreifen und Ausweichbrutplätze für Schleiereulen, die wurden sogar bereits umgesetzt. Und ich lasse dich nicht aus dieser Folge ohne eine gute Nachricht. Und die kommt diesmal aus Korbach. Nach 3 Jahrzehnten geduldigen Spendensammelns ist es hier nämlich geschafft. In der Korbacher Kirche St. Marien erklingt eine neue Orgel. 30 Jahre lang haben Menschen für dieses Ziel gespendet. Benefizkonzerte organisiert, Spendendosen aufgestellt und unermüdlich für das Projekt geworben. Nun ist die Königin der Instrumente endlich eingebaut und kann die Gottesdienste und Konzerte in der Kirche musikalisch bereichern. Die Geschichte dieser Orgel ist eine Erfolgsgeschichte von Durchhaltevermögen und Gemeinschaftssinn. Über 3 Jahrzehnte hinweg ließen sich Kirchengemeinde und Unterstützer nicht entmutigen, sammelten Spende um Spende, bis das ehrgeizige Ziel erreicht war. Die neue Orgel ist nicht nur ein Instrument, sondern sie ist jetzt auch ein Symbol dafür, dass langfristiges Engagement belohnt wird und dass Menschen zusammen Großes schaffen können. Sie wird künftig nicht nur Gottesdienste begleiten, sondern auch Konzerte ermöglichen und das kulturelle Leben in Korbach bereichern. Ich finde, ein Projekt, das zeigt, mit Geduld, Ausdauer und Unterstützung vieler lassen sich auch große Träume verwirklichen. Und das war es mit dieser Folge. Gib mir gerne Feedback zur Folge. Welche Themen interessieren dich? Was brennt dir auf die Nägel? Erzähl es mir und dann sprechen wir miteinander, womöglich auch in diesem Podcast. Sende mir eine WhatsApp-Sprachnachricht an 0170 7372 170 oder ein E-Mail an lokalrunde@wlz-online.de. Die Infos findest du auch in den Shownotes. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere doch ganz schnell und einfach die Lokalrunde. Und wenn du mir helfen möchtest, mehr Waldecker und die, die sich für die Region interessieren, zu erreichen, dann empfehle den Podcast bitte weiter und bewerte ihn auf Spotify, YouTube und so weiter und so fort. Neue Episoden kommen immer dienstags. Alle Infos zu dieser Folge findest du auf wlz-online.de/podcast. Bis nächste Woche mit den Themen, die Waldeck bewegen. Dein Dennis Schmidt.